Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der römische Dichter Martial fand große Worte für Neapel und seine Umgebung und nannte es das bezauberndste Geschenk einer stolzen Natur. Auch in den Jahrhunderten nach der Antike galt Neapel als der Inbegriff von Schönheit, aber auch als ein Hort der Laster und Verderbtheit. Der Autor und Übersetzer Tobias Roth, gelehrsamer Kenner der Epoche, hat jetzt einen Band über die neapolitanische Literatur jener Zeit vorgelegt. Welt der Renaissance, Neapel heißt dieser Band. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie wir uns Neapel damals überhaupt vorstellen können. Was war das für ein Ort?
Na, Neapel ist auch in der Renaissance schon besonders am Mittelmeer, weil es seit Ewigkeiten nicht zerstört worden ist. Also Neapel ist quasi schon in alter Zeit eine sehr alte Stadt. Die einzelnen quasi Dörfer, aus denen dann das heutige Neapel zusammenwächst, die sind teilweise ja älter als Rom. Und das ist natürlich auch um 1400 schon so, dass die Stadt sehr alt ist, sehr tief in den Untergrund hineinreicht und sehr viele verschiedene Schichten in sich präsentiert, die dann natürlich von jeder Generation, je neugieriger die ist, umso mehr neu gemischt werden können auf eine Art und Weise.
Ja, war es denn ein guter Ort für Literatur und wusste man noch um die Zuschreibungen durch die antiken Schriftsteller damals?
Also die großen Spektakel der Antike, also vor allem natürlich, was in Neapel aus Pompeji und Herkulaneum ausgegraben ist, kannte man noch nicht. Überhaupt ist ja das Spannende an der Renaissance, dass die Antike, die wiederentdeckt wird, noch nicht da ist. Für Literaten ist Neapel ein ganz besonders gutes Pflaster. Denn die Renaissance in Neapel, die ein bisschen spät, erst so um 1450 rum losgeht, ist von Anfang an sehr, sehr literarisch. Wir haben in Neapel nicht so wie in Mittelitalien, wie in Florenz oder in Siena, diese schreckenerregend großartige Konzentration unzähliger bildender Künstler, sondern es ist ein dezidiert literarischer Hof, an dem das Ganze stattfindet. Denn, und auch das ist ein großer Unterschied zum Mittelitalien, der König, also in Neapel hat einen eigenen König und der ist eine echte Leseratte, fördert entsprechend die Literatur, die Übersetzung und die Entdeckung von neuen alten Texten aus der Antike.
Ihr Band, Tobias Roth, ist ja eine Anthologie mit biografischen Essays und auch Einordnungen der jeweiligen Schriftsteller und Übersetzungen. Giovanni Pontano war eine zentrale Figur. Erzählen Sie etwas über ihn. Was bedeutete er für die Gelehrsamkeit der Stadt und was hat seine Literatur ausgemacht?
Ja, der Giovanni Pontano, der ist wirklich in einer Art und Weise einerseits außergewöhnlich, andererseits der quasi exemplarische Humanist schlechthin. Denn was er als erstes verkörpert, ist die soziale Mobilität, die durch Literatur und Gelehrsamkeit aufkommt in dieser Zeit. Er kommt aus einem relativ kleinen Bergdorf. Der Vater ist Notar, was aber jetzt erstmal noch nicht so viel mehr heißen muss, als dass er lesen und schreiben kann. Pontano kommt dann über das Gefolge von Supremo d'Aragona, also dem König von Neapel, an den Hof und wird Sekretär. Empfiehlt sich durch seine schöne Handschrift, was natürlich für jemanden, der kopiert, der Text vervielfältigt, ganz wichtig ist, und saugt die antike Bildung auf und wird, ehe man sich's versieht, in Neapel zu einem sehr, sehr wichtigen Literaten, der einerseits das macht, was man heute auch noch von einem Literaten erwartet, nämlich er schreibt schöne Bücher. Er macht aber noch viel mehr. Er organisiert auch die Akademie von Neapel, also die informelle Universität sozusagen. Er ist als Philologe wirklich aktiv, also er macht das, was man heute dann Literaturwissenschaft nennen würde und erforscht die alten Texte, kümmert sich um die Aussprache, um Orthographie. Er fördert den Nachwuchs, also er ist am Anfang seiner Karriere als normaler Lehrer tätig und in der Akademie mehr und mehr geht es dann natürlich um Erwachsenenbildung. Und was die meisten Humanisten auch machen, wenn sie nicht wirklich steinreich sind, er arbeitet in der Politik als Diplomat, als Gesandter, als Redner. Und in dieser Kombination aus verschiedenen Rollen wird der Giovanni Pontano, der auch sehr alt wird, mehr und mehr wirklich zum kulturellen, literarischen Mittelpunkt von Neapel. In seiner Zeit, es ist wirklich ganz erstaunlich, ist der Pontano einer der ganz wenigen, der nie Stress bekommt mit irgendwem, der nie in Polemiken und giftige Besserwissereien und dergleichen Schlagabtausch hineingezogen wird. Er muss ein sehr friedliebender Mensch gewesen sein, so ein bisschen wie Erasmus, immer auf Ironie und Ausgleich bedacht, sehr selbstironisch. Und die Bücher, die er schreibt, sind in erster Linie Gedichte. Er ist ein unglaublicher Dichter. Also ich für meinen Teil würde immer sagen, er ist der größte Liebesdichter aller Zeiten.
Ja.
Schreibt unglaublich schöne Liebesgedichte, wo auch eine für seine Zeit erstaunlich moderne, jetzt sage ich es mal ein bisschen kalt, aber eine moderne Konzeption von Liebe zum Vorschein kommt.
Ja. Vielleicht, Tobias Roth, können Sie uns diese moderne Liebeskonzeption noch kurz erläutern. Worin bestand das Aufsehenerregende?
Genau, also es ist auch wieder so eine typische Renaissance-Bewegung. Denn einerseits ist es modern, weil es einen starken antiken Anteil hat. Der Pontano ist ein fleißiger und auch gründlicher Ovid-Leser und findet da in den verschiedenen Liebesgedichten von Ovid eben auch Stellen und Gedanken zur Gleichberechtigung in der Liebe. Oder zum, er nennt es den Amor Mutus, also den gegenseitigen, wechselseitigen Amor, der wirklich auf Augenhöhe stattfindet. Und das andere, was uns heute weniger spektakulär ins Auge fällt, ist, er schreibt Liebesgedichte, Elegien in klassischer Tradition über seine eigene Ehe. Und zwar mit Klarnamen, ohne Pseudonym, ohne Maskenspielerei, sondern die Figuren heißen wirklich, wie sie heißen. Das ist tatsächlich das allererste Mal, dass irgendjemand auf dem Planeten einen Zyklus klassischer Elegien schreibt über seine tatsächliche Liebe und die Ehe als einen Ort der gelingenden, der fröhlichen, der erotisch spektakulären und aber auch gemütlichen Zweisamkeit beschreibt. Also das geht so weit, dass er wirklich in einem unglaublich modernen Latein, also auch wieder so ein schönes Paradox, Schlaflieder und Wiegenlieder für seine Kinder schreibt, in elegischen Distichen. Er gebietet quasi über das Lateinische mit einer Lebendigkeit und Prontezza und kombiniert es mit alltäglichen häuslichen Szenen. Das weist weit in die Zukunft voraus. Es sind wirklich spektakuläre erotische Liebesgedichte. Also es wird nicht gebiedermeiert, in keinster Art und Weise, sondern das tatsächliche Leben, das die Leute um sich herum sehen, verschmilzt mit den antiken Formen, die zur Verfügung stehen.
Also eine große Gelehrsamkeit und gleichzeitig eine aufregende Moderne. Es gibt eine Schriftstellerin, die bei Ihnen vorkommt, und zwar Laura Terracina. Sie nennen sie die rebellische Erfolgsautorin, Herr Roth. Wer war denn diese Frau?
Ja, Laura Terracina ist ein Enigma. Also die entzieht sich so ein bisschen. Wir wissen nicht wirklich viel über sie. Man weiß, sie kommt aus einem hohen, quasi den spanischen Königen von Neapel treuen Haus, um 1519 geboren, stirbt um 1570. Was man aber weiß, und das ist das Spektakuläre, sie ist die auflagenstärkste Autorin, soweit ich das beurteilen kann, sogar mit einigem Abstand. Sie legt eine ganze Fülle von Gedichtbänden vor und es ist Liebesdichtung in der Tradition Petrarcas. Es ist quasi eine Markierung, es ist quasi ein Zeichen für literarische, kulturelle Modernität, wenn eine Dichterin dabei ist in der Akademie, wenn quasi Dichterinnen mit einbezogen werden, wenn die Muse oder die Laura oder dieses seit langer Zeit kultivierte Gegenüber plötzlich selber Subjekt wird und anfängt zu sprechen. Und das ist, wie so oft in der Geschichte, quasi keine geradlinige Entwicklung, sondern es ist eine Welle. Und Laura Terracina ist quasi auf dem Gipfelpunkt der Welle, bevor sie dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wieder bricht und die Zahl und also die Qualität und Quantität der Autorinnen wieder stark zurückgeht und mit dem erstarkenden Barock dann auch wieder eine sehr viel testosteronigere Literatur, sage ich mal, auf den Plan tritt.
Worin bestand denn in literarischer Hinsicht das Aufregende an Terracina?
In literarischer Hinsicht ist das Aufregende, dass sie vor allem mit ihrem dritten Gedichtband, das war ihr erfolgreichster, das Werk eines männlichen Kollegen kapert, also buchstäblich kapert. Es geht um den Orlando Furioso von Ariost und da vollführt sie eine relativ komplizierte lyrische Operation, wie sie auf diesen Text Bezug nimmt. Sie schreibt, es ist wie Remixes auf quasi bestimmte Gesänge des Orlando und sie greift auch die Themen auf, die in den jeweiligen Gesängen behandelt werden und verarbeitet sie aber neu und bringt sie aus weiblicher Perspektive. Und in diesem Gedichtzyklus, der eben wirklich ihr meistgedruckter war, da sind Texte drin von einer intelligenten Emanzipation getragen, wie ich sie sonst aus dieser Zeit überhaupt nicht kenne. Also wo nicht nur der gewalttätige Mann, der prügelt, der flucht, der fremdgeht, der vergewaltigt, also wirklich der Unhold, der schlimme Mann, der wird natürlich oft angeklagt für seinen Laster. Aber was Terracina macht, ist, dass sie nicht nur den bösen Mann anklagt für seinen Laster, sondern sie übt wirklich Systemkritik auf eine Art und Weise. In diesem Zug formuliert sie auch den Gedanken, dass es natürlich schön ist, wenn jetzt Leute wie Bembo und Ariost und die Dichter, die gut singen, wenn die zum Lob der Frauen sprechen. Es ist aber wichtig, dass die Frauen das auch selber machen. Und dass die Frauen selber mehr lesen, mehr schreiben, mehr produzieren und über sich selbst sprechen, damit eben das männliche Monopol in der Literatur langsam abnimmt.
Vielen Dank, Tobias Roth. Es ging um die emanzipatorische Wirkung der Literatur und um die Renaissance in Neapel und das, was sie literarisch hervorgebracht hat. Danke sehr.
Vielen herzlichen Dank. Danke, wiederhören.
Dass ausgerechnet die einzige Frau die höchsten Auflagen erreichte, ist eine schöne Pointe. Tobias Roth über sein neues Buch Welt der Renaissance, Neapel, so der Titel, erschien bei Galliani, 208 Seiten für 22 €.